Schön, bist du auch das Mal wieder dabei bei dieser neuen Folge vom Podcast «Verrückt Normal». In diesem Podcast vom Historischen Museum Basel reden wir über Themen wie psychische Krankheiten und Gewalt. Darum hörst du die Folge am besten nur, wenn du dich gut fühlst damit. In der heutigen Folge reden wir unter anderem über zwanghafte Suizidgedanken. Unterstützung bei diesen Themen findest du zum Beispiel bei der dargebotenen Hand. Denen kannst du niederschwellig anrufen oder auch schreiben, wenn du dich in einer schwierigen Situation befindest. Alle Informationen findest du unter www.143.ch.
Die Minna Z kommt nur einmal in die Psychiatrie. Aber ihre Krankheit verschlimmert sich dort schnell. Zu den zwanghaften Suizidgedanken kommen irgendwann Psychosen dazu. Ihr Denken wird wirrer, sie hört Stimmen. Und sie will immer fort. Fort von der Friedmatt, aus dem Fenster, aus dem Garten zum Rhein. Ihre Unruhe, ihr ständiges Drängen nach außen fordert. Es überfordert. Das Personal von der Friedmatt setzt alles ein, was es hat. Jede Therapie, von Beruhigungsmitteln bis zur berüchtigten Leukotomie und also ziemlich jede Zwangsmassnahme erlebt Minna Z. Aber helfen tut das alles nicht so richtig. Die Minna Z kommt nur einmal in die Psychiatrie, weil sie nicht mehr verlässt. Nach 21 Jahren in der Klinik stirbt sie in der Friedmatt an einer Lungenembolie.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sitzen auch heute wieder in unserem Aufnahmezimmer und nehmen euch mit auf eine Reise durch eine Patientinnenakte aus der Basel Psychiatriegeschichte. Mein Name ist Micha, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung vom Historischen Museum Basel.
Und auch das Mal sitze ich am anderen Ende vom Tisch. Ich bin Katja, Historikerin, und ich habe die Ausstellung «Verrückt normal» als wissenschaftliche Assistentin mitkuratiert. Die läuft von September 2024 bis im Juni 2025 im Historischen Museum Basel in der Barfüsserkirche. Aber lass uns doch gerade in den heutigen Fall eintauchen. Ich habe gedacht, wir sind ja jetzt schon bei Folge 7 von 9 und wir könnten doch auch heute die Sache wieder ein bisschen aufmischen. Mir ist nämlich etwas aufgefallen in der Fallgeschichte von der Minna Z. Als ich die Akten von ihr im Archiv in der Hand hatte, habe ich zuerst einmal gemerkt, dass sie ziemlich dick ist. Und als ich sie dann durchgeblättert habe, ist mir aufgefallen, dass es neben den vielen Behandlungsprotokollen auffallend viele Beilagen in diesem Dossier drin hat.
Beilagen, also so Sachen wie Blutbilder oder Gewichtskurven, haben wir in diesem Podcast ja schon oft thematisiert.
Zum Beispiel, ja. Aber im Fall von der Minna Z sind das wirklich auffallend viele und auch sehr unterschiedliche Dokumente, die da zuhinterst noch drin liegen. Das sind einerseits die Sachen, die du gesagt hast, also das sind Testresultate oder Sachen, die man zu den Therapien aufgezeichnet hat. Und dort sieht man schon mal, Minna Z hat unglaublich viele Therapien durchgemacht. Da ist wirklich alles dabei, was wir auch schon im Podcast angesprochen haben und noch einiges mehr. Aber auf das können wir später nochmal zurückkommen. Zum anderen liegen in diesem Dossier auch sehr viele persönliche Dokumente, private Briefe oder auch Korrespondenzen mit Ämtern. Und auch wieder einen Lebenslauf, den die Minna Z selber geschrieben hat.
Und auch davon haben wir es schon mal gehabt. Es ist nämlich in der damaligen Psychiatrie Standard gewesen, dass PatientInnen während ihrer Klinikaufenthalt Lebensläufe geschrieben haben, die die ÄrztInnen dann analysiert haben. Zum Beispiel eben in Bezug auf die Gedächtnisleistung oder auf die Selbstdarstellung und auf die Aufrichtigkeit. Und die Lebensläufe der PatientInnen sind oft in ihren Akten überliefert. Ich mag mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, wie wir in der zweiten Folge von diesem Podcast noch lange über den Lebenslauf von der Helga K. geredet haben. Hört unbedingt auch dort rein, wenn ihr das nicht schon lange gemacht habt.
Genau, und ich habe gedacht, dass wir bei der heutigen Folge, doch bei der Minna Z, eigentlich ein bisschen anhand von diesen vielen spannenden Beilagen uns könnten durch die Fallgeschichte durcharbeiten. Weil die bildet nämlich wirklich so ein bisschen Ankerpunkte in dieser Geschichte. Angefangen eben bei dem Lebenslauf, wo sie am 20. November 1939 schreibt, am Tag von ihrem Eintritt in die Klinik. Dort drin erfahren wir schon ganz viel zur Vorgeschichte. Mina Z fängt ihren Lebenslauf ganz klassisch an, mit ihrem Geburtsdatum und dem Geburtsort. Sie ist 1889 im Kanton Uri geboren. Dann schreibt sie von ihren Eltern, die seien einfache, zufriedene Bauernleute gsi und hätten 5 Kinder gehabt. Dann schreibt Mina Z von ihrer Schulzeit. Sie sei eher eine mittelmässige Schülerin gsi, aber fleissig und hätte darum später gleich gut arbeiten und auch verdienen.
War 12 Jahre in einem einst gewesenen Kolonialwarengeschäft. Als dieses Geschäft einging, konnte ich sogleich in die Firma Bell AG Basel eintreten. Dort arbeitete ich 10 Jahre bis 1921 im Juli. Im Jahre 1919 verheiratete ich mich mit Alfred Z., Witwer mit 2 Knaben. Der eine war 3 Jahre alt und der andere 7 Jahre. Mit Fleiß und Eifer habe ich die 2 Knaben aufgezogen. Mein Mann beschäftigte sich viel mit politischen Sitzungen nach Feierabend, somit war ich sehr viel allein zu Hause. War manchmal sehr unglücklich damit, denn zu gerne hätte ich meinen Mann zu Hause gehabt. Mein Gemüt litt sehr oft darunter und durch verschiedene Vorgänge kam in mir eine Eifersucht und Misstrauen auf, welches die Ehe nicht zur guten Harmonie gestaltete.
Hier erfahren wir jetzt also schon sehr viel über ihr Leben vor der Krankheit. Sie war in diesem Fall eine richtige Büzerin. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Folge angeschaut, wie Basel zu dieser Zeit ausgesehen hat. Und ich habe in diesem Fall jetzt Fokus gelegt auf den Arbeitsmarkt. Basel ist nämlich Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert sicher... Basel ist nämlich Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert von einer Kleinstadt zu einer mittelgroßen Industriestadt angewachsen. Auch zum Beispiel, weil man angefangen hat, den Rhein als modernen Güterweg zu nutzen. Mit grossen Schiffen und noch grösseren Hafen. Man hat zum Beispiel im Jahr 1906 angefangen, den Rheinhafen St. Johann zu bauen. 1919 ist dann das erste Hafenbecken im Kleinhüniger dazugekommen. Mina Z. hat davon vielleicht in der Zeitung gelesen oder ist aber selber mal die Baustelle anschauen. Auf jeden Fall treibt das auch der Handel an. 7300 Menschen arbeiten im Jahr 1905 im Handel. Um das noch mehr zu fördern, wird 1917 zum ersten Mal die Mustermesse durchgeführt. Und an dieser Stelle nochmal ein Rest in Peace an die MUBA. Aus dem heraus ist die Messe Basel entstanden. Und das ist ein Unternehmen, das es heute noch gibt und zahlreiche Fachmessen durchführt. Basel öffnet sich durch den Handel also noch mehr der Welt. Und die Welt kommt nach Basel. In sogenannten Kolonialwarengeschäften können BürgerInnen von dieser Stadt die Waren kaufen, die von weit weg herkommen. Schoki gehört dazu, aber eben auch Kaffee oder Rohrzucker und Tabak. In genau so einem Kolonialwarengeschäft hat Mina Z. geschafft.
Genau, es war ein Geschäft in der Stadt. Man kann das auch nachschauen in unseren alten Adressbüchern. Dort findet man einmal raus, wo ist das gewesen, wer hat dort geschafft. Und Mina Z. hat eben auch in ihrem Lebenslauf natürlich aufgeschrieben, wie das geheissen hat. Und ich denke, man muss sich das vorstellen wie so einen Delikatessenladen, das Ganze.
Und ein Delikatessenladen wahrscheinlich auch mit einem kleinen kolonialen Beigeschmäckchen. Also.
Das kann man so sagen, glaube ich. Aber ich glaube, das wäre auch ein riesen Thema für einen anderen spannenden Podcast. Wer weiß. Aber vielleicht zurück zu Mina Z. und ihrem Leben vor der Psychiatrie.
Gegen Schluss von der Stelle aus ihrem Lebenslauf zeichnet sich ja langsam ab, dass ihr etwas ganz Besonderes aufs Gemüt schlägt, nämlich die Ehe oder eben die Konflikte, die es in dieser Ehe gegeben hat. Sie schreibt, sie sei eifersüchtig gewesen. Und da frage ich mich natürlich, wie kommt es dazu erstens und zweitens, ist die Eifersucht vielleicht berechtigt?
Die Eifersucht ist berechtigt. Der Ehemann hat nämlich ein Verhältnis mit einer anderen Frau, und zwar über Jahre hinweg, auch noch, als Mina Z. dann in der Psychiatrie ist. Und der Mann stellt das Ganze aus seiner Sicht so dar, dass die Ehe mit der Mina von Anfang an nicht gut gewesen sei, dass sie sehr viel gestritten haben und dass das ganz anders gewesen sei mit seiner ersten Frau, da sei das nie vorgekommen. Er sagt auch, dass Mina Z. von Anfang an eifersüchtig gewesen sei und sehr kontrollierend. Und dass sie manchmal auch im Streit monatelang nicht miteinander geredet haben.
Das klingt mega, mega unangenehm. Also es gibt in diesem Fall gröbere Probleme in der Ehe.
So ist es. Und Mina Z. versucht auch mehrfach, sich scheiden zu lassen. Sie meldet sich beim Zivilgericht und beantragt dort die Gütertrennung. Und damit kommen wir zu einer zweiten Beilage aus dieser Akte von ihr, die sehr spannend ist. Und zwar ist das eine sogenannte Eheaudienzakte, also das Protokoll von dem, was Mina Z. im Zivilgericht ausgesagt hat, zu dieser Scheidung oder um die Scheidung eben zu bewirken. In diesem Protokoll vom Zivilgericht erhebt sie wirklich schwerwiegende Vorwürfe gegenüber dem Mann.
23.11.1929. Mein Mann betrügt mich auf jede Art und Weise. Er geht mit anderen Frauen. Ich war Angestellte bei Bell AG. Nun verlangt er, dass ich weiterarbeiten gehe. Ich lehnte dies aber ab. Am letzten Montag hat er mich so geschlagen, dass ich an den Armen ganz blau war. Ich glaube, er hätte mich erwürgt, wenn ich mich nicht hätte wehren können. Er verdient 530 Franken und gibt 300 Franken. Ich wünsche Anordnung Gütertrennung. 25.11.1930. Der Mann hat ein Verhältnis mit einer Barbara B. Diese ist schon wiederholt gekommen und hat mir angeläutet. Ich vermute, dass er jetzt wieder ein anderes Verhältnis hat und dass ihn die B deshalb verfolgt. Ich habe 13.000 eingebracht und etwa 7.000 Franken bei der Firma Bell verdient. Er erklärt jetzt, er sei so, weil ich mich ihm verweigert hätte. Ich bin allerdings in ein besonderes Zimmer gegangen, weil er, wenn er nachts spät heimkam, das Licht anzündete und die Zeitung noch las. Ich will meine Ruhe haben.
Die Vorwürfe sind wirklich heftig. Es geht ums Geld, es geht um den Zugang zum eigenen Vermögen und Haushaltsgeld und es geht ums konfliktreiche Zusammenleben. Bis hin zu schweren Vorwürfen von häuslicher Gewalt. Ich vermute aber, dass es nicht zu einer Scheidung kommt, besonders weil der Mann ja am Schluss dann noch um ist, wenn sie in die Klinik eintritt.
Ja, das Thema Geld spielt eine grosse Rolle. Mina Z. hat sich offenbar auch auf Rat von der Schwester hin ein Konto heimlich angelegt und dort immer wieder ein bisschen vom Haushaltsgeld darauf einzahlt, um sich absichern für den Fall, dass es zu einer Scheidung kommt. Aber du vermutest das richtig, es kommt nicht zu dieser Scheidung. Allerdings schreibt der Präsident vom Zivilgericht als Reaktion auf die Vorwürfe von der Mina Z. ihrem Mann einen bösen Brief. Und darin ermahnt er ihn, das Verhältnis sofort abzubrechen und zumindest dafür zu schauen, dass seine Ehefrau nicht von dieser anderen Frau belästigt wird.
Also wirklich so das absolute Minimum.
Ja, oder? Also irgendwie das mit dem Anrufen, oder? Das muss man sich mal vorstellen, dass dann die Affäre an der Tür steht. Eine sehr absurde Situation auf jeden Fall. Und der Präsident vom Zivilgericht führt dann auch aus, eben, dass der eheliche Frieden doch absolut im Interesse von beiden sei und dass das doch einfach wieder herzustellen sei, wenn der Mann halt einfach Schluss macht mit dieser Affäre. So sagt er das. Aber eben, es kommt nicht zu dieser Scheidung und es kommt auch nicht zum Ende von diesem Verhältnis. Die andere Frau und die Affäre, das taucht immer wieder auf im Dossier von der Mina Z. Und es bleibt ein Konfliktpunkt zwischen den Eheleuten.
Jetzt stecken wir aber immer noch in der Vorgeschichte und sind noch nicht in der Klinik. Wie kommt es dazu, beziehungsweise wann wird Mina Z. krank?
Der Ehemann gibt in der Fried-Matz-Protokoll, dass seine Frau seit etwa 7 bis 8 Wochen deprimiert gewesen sei. Wir befinden uns da zeitlich im September 1939.
Und sieht er da einen Grund für die Krise? Sagt er irgendetwas dazu?
Der Mann sieht die familiäre Situation als Grund. Und zwar eigentlich hauptsächlich die beiden Söhne. Also es sind ja ihre Stiefsöhne. Und zwar heiraten die beiden Frauen, mit denen Mina Z. überhaupt nicht auskommt. Es gibt auch noch ein uneheliches Kind. Der eine Sohn hat keine Arbeit. Und irgendwie spitzt sich das Ganze immer mehr zu. Das belastet Mina Z. wahnsinnig. Und irgendwann wird sie so fest von ihrer Sorge geplagt, dass sie nicht mehr schlaft in der Nacht und offenbar ununterbrochen geschwätzt hätte und auf den Mann einredet. Der schickt sie dann mehr als einmal zu einem Arzt. Und die Ärzte bringen das Ganze in Verbindung mit dem Wechseljahr. Die haben das Gefühl, ihr schlechter psychischer Zustand hat etwas mit dem zu tun. Darum verschreiben sie ihr dann Beruhigungsmittel. Aber die Beruhigungsmittel möchte Mina Z überhaupt nicht nehmen und sowieso wird ihre Unruhe nur noch grösser. Sie schlaft gar nicht mehr, hat keinen Appetit, verliert Gewicht und sie hat am Schluss eigentlich nur noch vor sich hingejammert, erzählt der Mann. Das Ganze endet dann darin, dass es kurz vor dem Eintritt in die Klinik zu Suizidversuchen kommt. Mina Z fixiert auf dem Spaziergang dann plötzlich das Wasser auffallend fest oder sie sei auch einmal in der Nacht dann plötzlich ans Fenster gesprungen.
Ich mag mich noch gut an den Einstieg von dieser Folge erinnern. Sie hat die Suizidgedanken und Absichten dann auch in der Klinik noch.
Ja, das bleibt etwas Bestehendes in ihrer Geschichte. Sie möchte zwanghaft aus dem Fenster flüchten, sie möchte nur weg und raus und sie will immer wieder an den Rhein, wo sie sich ertränken möchte letztlich. Das kann damit zusammenhängen, dass sie eine Familiengeschichte hat, wo das vorkommt. Einer von ihren Cousins hat offenbar sich im Rhein ertränkt und ein zweiter hat ebenfalls sich das Leben genommen. Also es ist etwas, wo ihrer Familiengeschichte präsent ist und es ist etwas, was die Ärztinnen zu dieser Zeit sehr interessiert.
Und dazu nehme ich auch etwas mit aus den vorherigen Podcast-Folgen, nämlich die potenzielle Vererbung von psychischen Krankheiten. Das hat ja die Fachleute von damals sehr interessiert und darum haben sie das wahrscheinlich auch notiert bei der MINAZ. Und das fällt dann unter den Punkt Heredität. Ich finde das Thema von der Familie aber sowieso mega spannend und will darum noch einen Moment länger bei diesem Thema bleiben. Die Schwester von der MINAZ ist auch schon erwähnt worden. Die hat ihr ja dazu geraten, selber Geld anzulegen, um sich eben für eine mögliche Scheidung wappnen. Hat man die auch persönlich befragt beim Eintritt?
Das hat man. Die Schwester die gibt brieflich Auskunft, und zwar schon sehr kurz nach dem Eintritt von der Mina Z in die Klinik. Und sie liefert ihrem Brief weitere Informationen zur Vorgeschichte und berichtet auch wieder von schweren Ehekonflikten. Sie erwähnt, dass der Mann immer wieder untreu gewesen sei und sie sagt, dass eben die Affäre mit dieser anderen Frau seit 7 Jahren parallel zur Ehe laufe. Der Mann trage auch den Ehering nicht, was die Schwester sehr verletze. Und sie berichtet dann auch wieder über die finanzielle Situation und sagt, dass doch die Schwester Anrecht hätte auf ihr schwer verdientes Geld. Und dann fasst die Schwester eben auch zusammen, wie es aus ihrer Sicht zur Krankheit von der Mina Z gekommen ist.
12. Dezember 1939. Im Verlaufe dieses Jahres haben sich für sie die Ereignisse überstürzt, was wahrscheinlich ihren Nervenzusammenbruch zur Folge hatte. Die beiden Söhne heirateten, dann starb ihr Schwiegervater, für welchen Patientin eine große Zuneigung und Liebe hegte. Der Tod des 80-Jährigen, der sie sehr achtete und schätzte, ging ihr furchtbar nahe. Bald darauf kam die Mobilisation, die auch beihalf, ihre Nerven zu zerrütten. Ich bitte Sie, geehrter Herr Professor, bei meinem Schwager nichts von meinem Briefe zu erwähnen, es würden nur weitere Unannehmlichkeiten entstehen.
Auch die Schwester beschreibt also so eine Art psychischen Zusammenbruch bei der Mina Z. Das bringt mich zur Frage nach der Diagnose. In was mündet der Zusammenbruch? Wir haben ja, einmal hat der Ehemann ja gesagt vorher, sie sei deprimiert gewesen. Ist in dem Fall ihre Diagnose eine Depression?
Ja, sie kriegt tatsächlich die Diagnose Depression. Aber die Diagnose wird noch weiter spezifiziert. Und zwar heisst, dass Depression paranoid, ängstlich und hypochondrisch gefärbt sei. Der Zusatz paranoid verweist darauf, dass Mina Z eben auch Symptome zeigt, die in richtig psychotisches Erleben gehen. Und dieser Aspekt wird sich im Verlauf ihrer Krankheitsgeschichte nur noch verstärken. Am Schluss von ihrem Aufenthalt in der Klinik redet die Ärztinnen dann nämlich bei ihrer Diagnose nicht mehr von Depression, sondern von Katatonie, also von einer Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis.
Auch das haben wir schon mal angetroffen in diesem Podcast. Langsam schließen sich die Kreise.
Genau, es kommt da langsam vieles zusammen. Und was auch noch auffällt an dieser Diagnose von der Mina Z ist, dass sie eben in Zusammenhang mit dem Wechseljahr gestellt wird. Also zumindest wird das als einer der auslösenden Umstände vermerkt.
Genau, die Verbindung zu den Wechseljahren, die haben ja auch schon die Ärzte außerhalb der Klinik gemacht. Das haben wir auch vom Ehemann gehört, wo er da schon mal Hilfe geholt hat. Und ich habe da auch mal nachgeschlagen, was der Stand von der Wissenschaft ist. Ich bin da auf die Schweizerische Gesellschaft für gynäkologische Endokrinologie, Kontrazeption und Menopause gestoßen, oder einfach kurz SGEM. Und die schreibt, ich zitiere jetzt hier von der Webseite, viele Frauen leiden in der Zeit um die Menopause an einer Verschlechterung ihres psychischen Befindens mit erhöhter Stimmungslabilität und Reizbarkeit, Nervosität, Schlafstörungen und depressiver Verstimmung. Auch schwere Depressionen und sogar Psychosen treten in dieser Zeit vermehrt auf. Und die Gründe dafür, die sind unterschiedlich. Häufig spielen der Verlust von der körpereigenen Produktion von den Sexualhormonen und insbesondere von den Östrogenen eine Rolle. Und dazu kommt, dass in dieser Lebensphase häufig viele Belastungen zusammenkommen. Und das kann dann dazu beitragen, dass psychische Beschwerden auftauchen.
Ich finde das sehr spannend, was du da herausgefunden hast. Wir haben es in der letzten Folge davon gehabt, dass nach einer Geburt eben auch Psychose auftreten können. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass es auch bei der Menopause eine so eine Verbindung zu psychischen Problemen kann geben. Das ist mir neu und das ist sehr spannend, dass das doch, was auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen überrascht und altmodisch ein bisschen wirkt in so einer Akte, dass das dann doch irgendwie einen Bezug hat, den man auch heute noch herstellt. Jetzt reden wir da aber schon länger über die Diagnose von der MINAZ und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir noch mal ein bisschen mehr in die Akte eintauchen. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, dass wir an dieser Stelle uns noch mal fragen, wie das ist, so eine Diagnose zu erleben und nicht nur, wie man es nennt. Und zwar erleben im Sinne von, wie es die Patientin selber erlebt, aber natürlich auch, wie das ist für die Betreuenden rundherum.
23. Januar 1940. Patientin hatte kürzlich Besuch von ihrer Schwester aus Solothurn, unterhielt sich zuerst mit ihr, behauptete aber nachher, es sei nicht ihre Schwester gewesen, sie habe ihr bloß geglichen, ließ sich nicht korrigieren, schüttelt mit resigniert entschlossener Miene den Kopf oder macht ihre bereits stereotyp gewordenen wegwerfenden Kopfbewegungen. Redet fast nichts mehr, seufzt, zieht verzweifelt an ihren Fingern. 8. Februar 1940. Frau Z. lag bei Wachantritt ruhig, aber wach im Bett. Sie hatte großen Durst, trank Sirup. Bald nach 23 Uhr geriet sie in große Angst. Sie ging verzweifelt im Zimmer umher, riss sich an den Haaren, fing mit den Fäusten an die Fenster zu klopfen. Sie kippte das Bett um, zog das Nachthemd aus und rannte nackt gegen die Wand. Auf ärztliche Verordnung durfte sie fixiert werden. Erhielt die zweite Reserve. Nach Atem ringend saß sie hierauf im Bett, dazwischen kurze Laute ausstoßend. Erst gegen 2 Uhr wurde sie ruhiger und schlief für circa eine Viertelstunde. Schreckte dann plötzlich auf und schrie, ich habe Angst.
Das verändert jetzt das Bild, das ich von ihr hatte, ein bisschen, weil vorher habe ich sie gesehen als eben die herzschaffende Frau, die schon zu kämpfen hat, aber die vor allem eben um die Scheidung kämpft und sich die Affäre vom Mann nicht mehr will gefallen.
Es ist mir auch so gegangen, ja, man vergisst dann einen Moment, wie schwer die Krankheit doch auch ist und das spürt man da sehr gut raus. Und es fällt sehr auf, dass ihr Zustand auch immer schlechter wird in der Klinik, dass Symptome dazukommen und dass es eigentlich immer schlimmer wird. Und was in diesem Fall einfach auch immer wieder vorkommt, ist eben ihr Drang nach außen und ihre zwanghaften Versuche, sich das Leben zu nehmen. Und auch Fluchtversuche spielen da eine grosse Rolle in dieser Geschichte. Und bei einem von diesen Fluchtversuchen wird es auch wirklich gefährlich.
30. Juni 1941. Gefährlicher Flucht- und Suizidversuch. Um 18 Uhr begab sich die Patientin in Abwesenheit der Pflege ins hintere Badezimmer auf E3, wo weder Türe noch Fenster gesichert sind. Patientin konnte durch das Fenster und von dort in den hinteren Garten abspringen. Sofortige Nachforschungen blieben ergebnislos, sodass die Patientin der Polizei gemeldet werden musste. Bei den früheren Aussagen der Patientin musste man daran denken, dass sich die Patientin an den Rhein begeben würde. 1. Juli 1941. Um 4 Uhr morgens wird die Patientin von 2 Polizisten in einem Taxi zurückgebracht. Patientin wurde flussaufwärts der Wettsteinbrücke an Bord aufgehalten. Patientin hatte sich an Bord heruntergelassen, suchte aber wieder hinauf zu klettern. Status: Patientin ist ganz verzweifelt, schluchzend, erklärt: Sehen Sie, ich kann nicht heraus. Man hat mich wieder zurückgebracht.
Wo man Minna Z also da wieder zurückholt vom Rheinufer her, ist sie total unterkühlt, sie ist nass und erschöpft und sie hat unzählige Schürfwunden an den Armen und Beinen, die voller Sand und Dreck sind. In den Tagen nach dem Fluchtversuch entzündet sich dann die Wunde auch ganz schlimm, es gibt grosse Abszesse und sie kriegt Fieber. Es steht wirklich in diesen Behandlungsprotokoll zu dem Vorfall, dass sie sehr schockiert ist von dem Ganzen und dass das dann auch eine Weile geht, nicht nur wegen der Verletzungen, sondern eben auch vom Schock, den sie davon trägt.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mich frage, wie hätte man ihr denn helfen können? Ich erinnere mich an den Anfang dieser Folge. Offenbar haben wir bei ihr ja ganz viel Verschiedenes probiert.
Man hat bei ihr wirklich das ganze Repertoire an Therapien probiert, das man hatte. Und auch immer wieder die neuesten Sachen, die dazugekommen sind, während dieser ganzen Zeit, die Minna Z ja in der Klinik verbracht hat. Vieles, was man probiert hat, kennen wir auch schon aus vergangenen Folgen. Wir haben von den Beruhigungsmitteln gehört, die sie gekriegt hat, weil sie ja so unruhig war. Das war ein grosses Problem. Wir haben auch schon von der Fixierung gehört, von der Isolation, die man gemacht hat, weil man offensichtlich mit der Behandlung nicht genug weit gekommen ist. Und eine Therapie, die in ihrer Akte auch sehr präsent ist, ist die Insulinkur. Die hat man bei ihr wirklich serienweise durchgeführt.
Da mag ich mich noch gut daran erinnern, an die letzte Folge über Martha S. Bei der Insulinkur hat man den Patienten Insulin gespritzt und dann darauf gewartet, dass die Person in ein Koma geht. Und in einem Koma hat es dann zu Krampfanfällen kommen. Und von denen hat man sich eine heilende Wirkung erhofft. Ich mag mich aber auch daran erinnern, dass die Wirkung meistens nur sehr kurzfristig war. Ist das in diesem Fall auch so gewesen?
Es war auch bei ihr so gewesen. Man hat manchmal kurzzeitige Besserungen beobachtet, aber insgesamt hat es sehr wenig gebracht. Und darum hat man dann auch andere Schocktherapien versucht, wie zum Beispiel den Elektroschock. Aber auch das hat nicht wirklich viel gebracht.
Jetzt kommen wir in diesem Fall an einen Punkt, wo ich besonders gespannt bin drauf, weil auch das hast du am Anfang schon ganz kurz angeteased. Wir probiert bei der Minna Z alles Mögliche bis hin zu dieser berüchtigten Psychochirurgie. Man hat bei ihr also das gemacht, was man aus populären Filmen und Serien kennt und ganz offen eben Zwangsjagd und Spritzen mit der alten Psychiatrie verbindet. Sogenannte Leukotomie oder Lobotomie.
Die Leukotomie ist der Eingriff, bei dem man chirurgisch gezielt Hirnmasse zerstört hat, mit dem Ziel, dass man so quasi die psychische Erkrankung zumindest teilweise könnte operativ entfernen, indem man sozusagen falsch laufende Nervenbahnen kappt.
Also haben wir jetzt hier wieder die grosse Idee, eine psychische Krankheit ganz klar zu verorten und eigentlich ja auch wieder ganz körperlich festzumachen und dann eben auch zu beseitigen.
Der Gedanke steckt auf jeden Fall in dieser Therapie drin, ja. Es tönt zuerst mal ziemlich sensationell, wenn auch sehr krass, oder? Aber ich habe das jetzt so plakativ gesagt mit dem Rausoperieren und muss da schon noch mal differenzieren. Man hat auch schon zeitgenössisch absolut nicht erwartet gehabt, dass die Operation psychische Krankheiten heilt oder dass man wirklich das entfernen kann. Man hat sich erhofft, damit gewisse Symptome zu entfernen oder zu lindern. Und die Symptome hat man eben im Hirn versucht zu lokalisieren. Es war den Ärztinnen dabei aber bewusst gewesen, dass sie mit den Operationen irreparable Schäden anrichtet und die betreffende Person zum Beispiel nachher auch charakterlich verändert ist oder je nachdem wirklich auch kognitiv beeinträchtigt ist. Und darum hat man die Leukotomie auch erst nach einer langen und sehr schweren Krankheit in Betracht gezogen, wo man sich von nichts anderem mehr eine Besserung erhofft hat und die Pflege oftmals eben auch sehr anspruchsvoll war. In den Basler Akten sieht man, dass die Entscheidung zu dem radikalen Eingriff wirklich nicht leichtfertig getroffen worden ist.
Und die Idee, die Annahme, dass das funktioniert hat, hat man die haben wir das wie im Wissensstand von der damaligen Hirnforschung entnommen? Oder haben wir das, oder woher haben wir das, die Idee gehabt?
Es ist ein bisschen ähnlich wie schon bei anderen Therapien, wo wir da darüber geredet haben. Ich denke da an die Malaria-Therapie. Man hat nämlich Beobachtungen gemacht und ist dann auf die Idee gekommen. Und zwar ist es in dem Fall so, dass man bei Kriegsverletzungen gemerkt hat, dass je nach Verletzung am Kopf sich nachher der Charakter verändert. Und das hat man dann als Ansatz genommen für die Therapie.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff. Gibt es denn einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern, die du vorher gesagt hast, Leukotomie und Lobotomie?
Sprachlich beziehen sich die beiden Begriffe genau genommen auf verschiedene Hirnregionen, die zerstört werden. Faktisch werden die Begriffe aber eigentlich synonym verwendet. Du hast vielleicht gemerkt, dass ich eher von Leukotomie rede. Ich mache da ein bisschen den Unterschied, wenn ich von der Basler Psychiatrie-Geschichte rede. Weil die Lobotomie, die ist sehr fest verbunden mit dem Walter Freeman und dem James Watts. Das sind die beiden amerikanischen Ärzte, die den Eingriff modifiziert haben und dann in den USA massenweise durchgeführt haben. Die beiden amerikanischen Ärzte haben den Eingriff durch die Augenhöhle gemacht. Man hat also ein spitzes Werkzeug hinter dem Augäpfel durch die ganz dünne Schädelwand bis ins Hirn gestoßen und dann dort in einem bestimmten Winkel bewegt, so dass man eben die Hirnmasse hat können zerstören. Das hat man dann meistens auf beiden Seiten gemacht. Und wenn du dir jetzt das Werkzeug vorstellen willst, sieht das ein bisschen aus wie eine Aale. Es wird aber häufig als Eispickel beschrieben.
Wenn man jetzt mein Gesicht sehen würde, man sehen, wie ich gerade alles zusammenziehe. Das klingt absolut, absolut grusig. Absolut,
du hast es
schlimm.
Dir nicht vorstellen.
Nein. Ist man dann bei diesem Eingriff immerhin in einer Vollnarkose in einem Operationssaal?
Auch das kommt auf die Art des Eingriffs darauf an. Bei der amerikanischen Variante, wo man durchs Auge ans Hirn gekommen ist, hat man das in normalen Räumen gemacht, weil der Zugriff einfach sehr viel einfacher ist. Der Walter Freeman hat richtig gehend rumgetourt in den Staaten und hat dann manchmal mehr als ein Dutzend Patientinnen täglich lobotomieren. Der Eingriff war relativ schnell gemacht und man hat dann einfach anästhesiert, aber nicht mit einer Vollnarkose, nein. In der Schweiz musst du dir das aber anders vorstellen. Dort hat man das im Spital auf der neurochirurgischen Abteilung gemacht. Ich habe dir dazu auch schöne Zahlen mitbringen. Und zwar hat man in Schweizer Kliniken zwischen 1946 und 1971 mehr als 1200 Leukotomien durchgeführt. Und spannend ist dort auch, dass es einen sehr starken Gender Gap gibt. Es sind etwa doppelt so viele Frauen leukotomiert worden wie Männer.
Weiss man auch, was das liegt?
Die vereinfachte Antwort ist Geschlechterbilder. In der Schweizer Forschung zum Thema geht man davon aus, dass die Frauen schneller und stärker negativ aufgefallen sind mit den Symptomen wie Aggression oder starker Unruhe als Männer. Und darum sagt man dann bei diesen schweren Fällen, bei den Frauen eher zum Schluss kommen, dass der Zustand unhaltbar ist und eine Leukotomie nötig ist. Und mit mehr meine ich jetzt nicht nur die medizinischen Fachleute, sondern auch die Familien der Betroffenen, weil die müssen zustimmen bei dem Ganzen. In Basel hat man den Eingriff aber übrigens nicht selber durchgeführt. Man hat PatientInnen stattdessen nach Zürich überwiesen. Belegterweise sind das 5 PatientInnen, die man das gemacht hat von Basel aus.
Und eine von diesen 5 ist jetzt eben die Minna Z, über die wir heute reden.
Genau, man hat bei ihr 9 Jahre lang gewartet, bis man zum Schluss gekommen ist, dass man eine Leukotomie machen möchte. Und zu diesem Kapitel liegt in ihrer Krankengeschichte jetzt auch wieder ganz viel spannendes Material. Es gibt da etliche Dokumente dazu. Das ist einerseits ein Formular, das der Ehemann unterzeichnet, wo er sich eben damit einverstanden erklärt, dass die Leukotomie gemacht wird und dass er sich eben auch der Risiken bewusst ist. Ich muss dazu sagen, dass man in den Akten auch sieht, dass ein paar Monate vorher der Vorschlag schon gekommen ist von Ärzteseite her. Sie schlägt es vor, das zu machen und Emma lehnt das dann zuerst ab. Er willigt dann erst eine Weile später ein. Also man sieht da durchaus eine gewisse Hemmung auch bei ihm. Zusätzlich gibt es noch andere Dokumente zu dem Thema, und zwar auch Originalbrief zwischen der Basler und der Zürcher Kliniken, wo es darum geht, wie sie überwiesen wird.
24. April 1948. Lieber Hans, Aus der Friedmatt Basel wird uns eine Patientin, Frau Mina Z., geboren 1887, zur Leukotomie angemeldet. Es handelt sich um eine seit Jahren bestehende, schwer agitierte Depression mit paranoidem Einschlag. Die Patientin hat bereits mehrere gefährliche Flucht- und Suizidversuche unternommen und kann ohne Fixation nicht gehalten werden. Darf ich dich um Mitteilung bitten, ob und wann du die Operation vornehmen kannst? 7. Mai 1948. Sehr geehrter Herr Professor, die von Ihnen uns zur Leukotomie transferierte Frau Mina Z. wurde am 6.5.1948 bei uns leukotomiert. Komplikationsloser Verlauf. Patientin ist bei uns sehr mutistisch, drängt immer noch ständig, wenn auch scheinbar weniger aktiv, heraus. Sie ist immer noch hochgradig anstaltsbedürftig. Der Erfolg bleibt abzuwarten.
Der Erfolg bleibt abzuwarten. Ist er denn noch gekommen?
Mässig. Dass sie je wieder aus der Klinik raus könnte, das steht außer Frage. Es geht darum, ob man kleine Besserungen sieht bezüglich ihrer Unruhe. Es gibt da nochmals ein Dokument, das auch als Beilage in dieser Akte liegt, wo man das ein bisschen rausgespürt. Und zwar ist das ein handgeschriebener Brief vom Ehemann. Der beschreibt darin ihren Zustand bei den Ausflügen, die sie regelmässig zusammen machen, also außerhalb der Klinik. Und das ist nur wenige Monate nach der Leukotomie. Offenbar hat der Klinikdirektor von der Friedmatt das von ihm verlangt, um da so ein bisschen einen Bericht zu bekommen. Auch aus diesem Dokument würde ich gerne ein paar Ausschnitte zeigen.
11. September 1948. Dienstag zur 13. Stunde. Wartete wie abgemacht in der Vorhalle auf meine Frau. Sie kam rennend zu mir, und bei meinem Erblicken rollen gewöhnlich Tränen, die rasch versiegen nach meinem Zuspruche und vor dem Austreten ins Freie. Je nachdem spazierend oder im Tram beobachtete sie, wie sie sich in dieser Hinsicht stark beherrscht. So kommt es selten vor, dass sie draußen weint. Mit dem Tram fuhren wir zu ihrer Schwester auf der Breite. Im Tram hält sie den Kopf etwas gesenkt, aber zeitweise erhebt sie ihn und betrachtet die Gegend, die sie noch genau erkennt. Grimassen schneidet sie keine, nur manchmal vernimmt man ein schwaches Schnalzen mit der Zunge innerlich. Nach dem Verlassen des Trams schlägt sie ein beschleunigtes Tempo an, um schneller bei ihrer Schwester zu sein. Sie läutet und begrüßt ihre öffnende Schwester. Ihr Erinnerungsvermögen ist tadellos, über Sachen vor dem Eintritte als nachher. Damit lenken wir sie von den wirren Gedanken ab. Sie vergisst dabei ihren Zustand für kürzere und längere Zeit und ist am Schlusse darüber erstaunt, indem sie die Friedmatt vollständig vergaß. Eine weitere Ablenkung fand in der Beschäftigung im Pflanzgarten durch Jäten, Bohnen ablesen etc. statt. Sie wäre lieber den ganzen Tag darin arbeitend in frischer Luft. Nach dem ersten Male beteuerte sie mir, sie habe daraufhin so gut geschlafen wie schon lange nicht mehr. Seit dem operativen Eingriffe hat sich ihr Zustand in mehrfacher Hinsicht gebessert. In ihren Handlungen und Gesprächen wirklich ruhiger und ausgeglichener. Die 4 bis 5 Stunden, wo ich mich mit ihr abgebe, sind weniger ermüdend als vor dem Eingriff die gewährte Stunde am Freitag. Geblieben, jedoch merklich vermindert, ist ihre Lebensmüdigkeit. Dies kommt in Erscheinung, zwar nicht immer, bei Sicht von Gewässern. Da meint sie, da wäre es günstig, trifft aber keine Anstalten zum Ausführen und geht gelassen weiter.
Das ist jetzt kurz nach der Leukotomie 1948. Sie ist damals schon 9 Jahre in der Klinik, du hast es gesagt. Aber sie bleibt ja letztlich bis 1960 und stirbt dann am Schluss auch in der Friedmatt. Was passiert in diesen 12 Jahren noch?
In diesen 12 Jahren versucht man noch ganz viele andere Therapien und auch einige Medikamente. 1953 kriegt die MINAZ dann das Largactil, das erste antipsychotische Medikament, das erste Psychopharmakon überhaupt, von dem er sich auch riesige Erfolge verspricht. Und das hilft auch ihr tatsächlich. Sie wird ruhiger und umgänglicher und erlebt dementsprechend im Alltag auch viel weniger Zwang. Zum Beispiel kann sie dann auch auf der offenen Abteilung bleiben und mit anderen im Aufenthaltsraum sein. Sie muss also nicht mehr ständig fixiert oder isoliert werden.
Und doch bleibt sie eine Dauerpatientin in der Klinik bis zu ihrem Tod. Sie stirbt rund 20 Jahre nach ihrem Eintritt in der Klinik an einer Lungenembolie.
Sie kriegt Ende April 1960 Fieber und man findet dann heraus, dass sie eine Bronchitis hat. Die versucht man mit Medikamenten zu behandeln. Der Mann darf sie jetzt täglich besuchen und nach einer kurzen Besserung wird es aber immer stärker, das Fieber. Anfangs Mai wird der Zustand dann kritisch. Sie braucht eine Infusion gegen den Flüssigkeitsmangel und man informiert den Ehemann, dass die Krankheit wohl wird zum Tod führen. Es steht dann in der Akte, dass der Ehemann die Prognose mit Fassung gedreht hat. Nur einen Tag später ist dann klar, dass es zu einer Lungenembolie gekommen ist. Die MINAZ läuft blau an, ihr Puls beschleunigt sich auf 120 pro Minute. Nach wenigen Minuten versagt ihr das Herz und sie stirbt.
Und zurück bleibt die berührende Geschichte von der MINAZ und auch von ihrem Ehemann, den sie trotz all dem über all die Jahre von dieser Krankheit begleitet hat.
Ja, zurück bleibt der Mann, der offenbar die Hoffnung doch nie ganz verloren hat, dass seine Frau vielleicht wieder heim könnte oder wo zumindest mit ihrer Amel davon geträumt hat. Ich möchte die Folge mit dem Traum und einer letzten Beilage aus dem Dossier von der MINAZ abschliessen. Es ist der Anfang von einem Brief vom Mann an sie.
14. Februar 1944. Mein gar liebes Mutti, alsdann nähert sich für dich und für mich, für uns beide die glückliche Zeit, wo gewisse Verbote, bestimmte Einschränkungen mit verständlicher Leichtigkeit aufgehoben werden. Wäre das nicht unserer beidseitigen Nutzen und Vorteil? Wir könnten dies nur bejahen. Unendliche Geduld müssen wir aufbringen, bis die Tore zum Wege der goldenen Freiheit behutsam sich öffnen werden, bis zum endgültigen, dem Tage, wo der gute Herr Professor es selbst verantworten kann, deine Sehnsucht nach dem eigenen Heim zu stillen. Wäre das nicht etwas Wunderbares für unsere sehnenden Herzen?
Wir sind am Ende angekommen von dieser Folge. Wir haben wieder eine sehr spannende Fallgeschichte, sehr emotionale Fallgeschichte behandelt. Was bleibt dir, Katja, von dieser Folge?
Mir bleibt einerseits, wie lange es der MINAZ sehr schlecht gegangen ist. Wenn man die Akten vor sich hat, ist das wirklich bedrückend. Wie viele Versuche unternommen werden und wie viel einfach gefühlt gar nichts bringt. Wie sie so viele Zwangsmassnahmen muss erleben. Also zeitweise ist sie wirklich eigentlich ständig fixiert und das ist sehr belastend beim Lesen. Und das andere, was mir bleibt, ist die Beziehung zu dem Mann, den ich irgendwie nie ganz verstanden habe, muss ich auch nicht. Aber das nehme ich mit. Irgendwie, am Anfang kommt er einem so ein bisschen, ja, ein bisschen negativ daher. Oder? Man hat den Vorwurf von der häuslichen Gewalt sogar. Zumindest hat man die Affäre, wo wir ja mehrfach davon gehört haben. Und dann doch über die ganze Krankheit taucht er immer wieder in den Akten auf. Es wird immer wieder auch notiert, wie liebevoll er sich kümmert, wie er sie wöchentlich abholt für ins Kino und für essen und so und sich wirklich wahnsinnig bemüht. Also irgendwie ist das für mich eine sehr komplexe, irgendwo durch auch eine faszinierende Beziehung, die da gezeigt wird oder durchscheint in dem Fall. Was nimmst du mit, Micha?
Ich möchte mich dir da einerseits anschließen und andererseits, was ich auch mitnehme, beziehungsweise was ich spannend gefunden habe, was mir bleiben wird, ist, wo wir damals gesagt haben, wir machen einen Podcast, habe ich natürlich sofort die Bilder im Kopf von, und dann hat man da all die Sachen gemacht, Leukotomie, Lobotomie. Und dann ist es halt mega spannend, wenn man hört, das hat es in Basel nur bei 5 bestätigten Fällen gegeben und das ist gar nicht so ein Thema gewesen. Und auch dort haben wir gewusst, dass das nicht eine gute Sache ist und es war Ultima Ratio gewesen, zumindest in der Schweiz. Und das habe ich mega spannend gefunden. Das ist wie eine neue Perspektive für mich auf diese Massnahme. Jetzt ist das nächste Mal ja schon die vorletzte Fallgeschichte, die wir behandeln. Gib uns doch schnell einen Teaser, über was reden wir dort?
Der nächste Fall, den wir darüber reden, ist ziemlich einzigartig, würde ich sagen. Und er ist auch komplett anders als alles, was wir bis jetzt hier in diesem Podcast «Verrückt normal» gemacht haben. Wir reden nämlich über eine ganz junge Frau und ihre fantastische Geschichte. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Wir reden in diesem Zusammenhang über den berühmten Rorschach-Test. Und ich verrate nur so viel mehr. Der Hauptschauplatz von dieser faszinierenden Geschichte ist nicht etwa die Friedmatt, sondern der Tennisplatz im Margaretenpärkli. Und was dort passiert, das ist absolut filmreif.
Da freue ich mich doch drauf. Und ich hoffe sehr, dass ihr da draussen, wo uns zuhört, euch auch freut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren und fürs 5 Sterne hinterlassen. Danke auch dir, Katja. Es war wieder mal ein Vergnügen gewesen. Und bis zur nächsten Folge.
Danke vielmals. Tschüss miteinander.
Der Podcast «Verrückt normal» ist eine Produktion vom Historischen Museum Basel. Hosts, das sind wir, Katja Lehmann und Micha Gasser. Autorin und Co-Produzentin ist Katja Lehmann. Co-Produzent und verantwortlich für die Postproduktion bin ich, Micha Gasser. Das Sounddesign von diesem Podcast kommt von JJ Löw, Sprecher ist der Philipp Steck. Der Podcast erscheint im Rahmen von der Sonderausstellung «Verrückt normal – Geschichte der Psychiatrie in Basel», die in der Barfüsserkirche zu sehen ist, von September 2024 bis Juni 2025. Diese Ausstellung ist kuratiert worden von Gudrun Piller, Daniel Sutter und Katja Rehmann.